guten Morgen, liebe Gemeinde. Braut Christi, ich freue mich, heute Morgen bei euch zu sein, hier dienen zu dürfen. Wer mich nicht kennt, ich war schon mal hier im Januar, habe einmal gepredigt. Ich heiße Christian Krupnitzki, komme aus der Elim Hannover, bin verheiratet. Wir haben 6 Kinder und ja, sind aktiv in der Gemeinde. Genau. Durch Disziplin, Jüngerschaft, Leben. So habe ich heute meine Predigt überschrieben. Das ist heute vielleicht ein unpopulärer Begriff heutzutage, Disziplin. Aber es ist eine gute Sache. Warum ist das eine gute Sache? Wofür eigentlich das Ganze? Ordnung ist das halbe Leben, sagt man in Deutschland. Also wenn du Ordnung in deinem Leben hast, ist das schon halbe Miete. Es ist eine gute Sache, die Disziplin. Und ich habe mich mal schlau gemacht, wie überhaupt die Definition davon ist. Was ist die Definition der Disziplin? Und da habe ich Folgendes herausgefunden. Selbstdisziplin oder Selbstbeherrschung bedeutet ein ständiges, eigenkontrolliertes Verhalten, um einen Zustand aufrechtzuerhalten oder herbeizuführen und dabei mit Anstrengung allem entgegenzuwirken, was vom Ziel ablenkt. Ich lese es noch einmal vor. Also Selbstdisziplin bedeutet ein ständiges, eigenkontrolliertes Verhalten, um einen Zustand herbeizuführen und dann noch aufrechtzuerhalten, auch noch, und dabei mit Anstrengung allem entgegenzuwirken, was vom Ziel ablenkt. Ist schon eine Nummer. Aber das ist die Definition. Und das macht auch Sinn. Und allem entgegenzuwirken, was vom Ziel ablenkt. Was ist denn das Ziel? Dazu kommen wir ja später. Es gibt im Allgemeinen 2 Arten von Disziplin. Die innere und die äußere. Was die innere ist, habe ich eben gerade vorgelesen. Und sie ist auch besser als die äußere, wenn es funktioniert. Bei uns Menschen. Und jetzt lese ich vor, was die äußere ist. Äußere Disziplin ist eine Disziplin, die von außen durch Druck aufgezwungen wird. Den Sinn der einzelnen Regeln sieht der Betroffene nicht ein. Und er wird aufhören, diszipliniert zu sein, sobald der Aufsichtsführende wegschaut oder zu wenig Zwang aufwendet. Kommt uns das bekannt vor vielleicht? In so manchen Segmenten unseres Lebens, wenn du auf der Arbeit bist und dann machst du schon Dinge, die schon immer so gemacht werden, aber du machst sie, aber eigentlich willst du es nicht. Eigentlich willst du es immer auf deine Weise machen, aber wenn der Chef da ist oder dein Vorarbeiter, dann machst du so, wie es sein muss. Aber wenn er wegguckt, dann sagst du, ah, ich mache das besser so, weil ich weiß besser, wie es geht. Das ist doch Schwachsinn, wie die es hier schon immer machen. Aber wenn der Chef dann wieder vorbeikommt, dann machst du es wieder so, wie es eigentlich der Prozess erfordert. Kennen wir das nicht alle vielleicht irgendwoher? Oder du fährst in der Stadt immer schön 50, aber nur aus Angst, weil du sonst geblitzt werden könntest, oder? Und an den festen Blitzern sowieso fährst du 50. Axel hat uns heute Morgen so ein bisschen mit reingenommen, das war echt gut, das war echt passend mit seiner Fahrt nach Göttingen. Und das ist doch so, wenn wir machen doch so viele Dinge einfach aus Angst vor Strafe. So, es braucht auch diese äußere Disziplin, weil diese innere nicht immer oder oft nicht funktioniert. Oder stell dir mal vor, wenn es die nicht gäbe, wenn es gar keine Begrenzung in der Stadt geben würde, da würde es Leute geben, die würden 150 fahren durch die Stadt. Auch an Kindergärten und an Schulen. Also wäre das nicht so gut, wenn es keine Regeln gäbe. Also würde ganz schnell ausarten, unsere Gesellschaft. Und es ist ein Segen, dass es Regierungen gibt, dass wir eine Regierung haben. Egal wer sie ist, viele Leute sagen, ja, die Regierung, die wir gerade haben, ist schlecht in den Umfragen, aber glaubt mir, in der Bibel steht es, dass es die Regierung nicht umsonst da ist und jede ist von Gott aufgestellt. Denn wenn es keine gäbe, würde es innerhalb von 3 Tagen würde es nur noch Chaos geben, Mord und Totschlag überall, weil der Mensch einfach so ist, leider. Also deswegen ist jede Art von Regierung und Regeln sind Segen. Genau, und also da, wo die innere Disziplin fehlt, muss die äußere angewendet werden. Es ist aber natürlich viel besser, Dinge aus Überzeugung zu tun, als dass sie einem aufgezwungen werden. Ja, was ist der Zweck davon? Was hat das mit uns Christen zu tun? Ist Disziplin ein christlicher oder sogar göttlicher Begriff? Und wenn, was will uns Gott dadurch zeigen oder beibringen? Also das Reich Gottes ist ein Reich der Hierarchien und Strukturen, die Gott aufgestellt hat. Und die haben einen ewigen Bestand. Und daran wird sich auch nie was ändern. Und also ist unser Gott ein Gott der Ordnung und der Disziplin und nicht des Chaos. Und er möchte, dass seine Kinder nach seinen Prinzipien leben. Er möchte, dass seine Kinder ordentlich leben. Wer am Chaos interessiert ist, kann nur der Satan sein. Weil da fühlt er sich wohl, wenn er Menschen in Chaos versetzen kann und das menschliche Leben. Was ist denn eigentlich dann das Ziel? Habe ich ja vorhin erwähnt. Das Ziel ist, Gott näher zu kommen. Im Psalm 73, 28 heißt es, in deiner Nähe zu sein, ist mein Glück, Herr. In der Nähe Gottes zu sein, ist mein Glück, ist meine Freude, ist meine Erfüllung. Das ist eigentlich unser Ziel als Christen. Und warum ist dafür dann die innere Disziplin so wichtig? Gott gab uns einen freien Willen. Aber auch wir als Christen können uns jeden Tag für Gott entscheiden, für was anderes entscheiden und sogar gegen Gott entscheiden. Wir haben immer noch den freien Willen. In unseren Gedanken tobt ein ewiger Kampf. Das alles, was jeden Tag auf dich einprasst, was du durch deine Sinne aufnimmst, visuell, akustisch, es geht nicht spurlos an dir vorbei. Das beeinflusst dich und beeinflusst dein Denken, dein Handeln, ob du es willst oder nicht. Deswegen müssen wir uns disziplinieren im Reich Gottes, um Frucht zu bringen. Und Jesus sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, an ihren Werken werdet ihr sie erkennen. Wir können sagen, wir sind Christen, wir sind Kinder Gottes, aber erkennt uns die Welt auch an unseren Werken, an unseren Früchten? Erkennt die Welt auch einen Unterschied an uns da draußen? Jeder muss sich diese Frage stellen. Errettung ist eine Sache, die ist nur aus Gnade und da gibt es nichts dran zu rütteln. Aber in Gehorsam Gott gegenüber zu leben, das ist eine ganz andere Sache. Und dazu benötigt es eben diese innere Disziplin. Wir sind nicht errettet, um Gottes Roboter zu sein. Das wollte Gott nicht so. Wir haben immer noch den freien Willen. Genauso wie er Adam den freien Willen gab. Adam war auch kein Roboter. Er konnte sich auch für Gott entscheiden. Er hatte den freien Willen. Und genauso sind wir heute, wenn wir errettet sind, wenn uns die Gnade Gottes zuteil geworden ist, haben wir den direkten Kontakt zu Gott, wie Adam damals es hatte, solange er noch Kontakt mit Gott hatte. Gott sagte zu ihm, wenn du dieses Gebot übertrittst, wenn du meine Worte nicht hältst, an dem Tag wirst du sterben. Er ist ja nicht körperlich gestorben, aber geistlich. Der Kontakt zu Gott ist abgebrochen. Und durch das Werk Christi am Kreuz ist diese Mauer ist zerstört worden. Wir haben den freien Zugang zu Gott. Und dennoch sind wir trotzdem keine Roboter. Gott steuert uns nicht per Fernbedienung. Wir haben immer noch den freien Willen, uns jeden Tag immer wieder für Gott zu entscheiden. Und dazu braucht es Disziplin. Und es greift immer noch das Prinzip von Saat und Ernte. Das können wir überall in der Welt sehen. Wenn du diszipliniert bist, wirst du Gutes ernten. Viele denken, ja, wir sind Christen und das würde nicht mehr greifen. Dieses Prinzip greift immer noch. Sowohl für die Christen als auch für die Heiden. Dieses Prinzip von Saat und Ernte steht immer noch und ist immer noch aktuell. solange es die Erde gibt, in diesem Zustand, in dieser Form. Und wofür brauchen wir diese Disziplin? Wenn du zum Beispiel, wenn du dir einen Sportler anguckst, wenn du ein Top-Sportler sein willst und dich auf hohem Level halten willst, dann reicht das Talent alleine nicht aus. Ich habe mir mal Cristiano Ronaldo angeguckt. Da scheiden sich immer die Geister. Die einen sind für Cristiano Ronaldo, die anderen sind für Lionel Messi. Und darum geht es aber heute nicht. Man kann von Ronaldo das oder dies halten. Also sein Charakter ist auch nicht mein Vorbild. Aber wie er sich gibt und so weiter. Aber trotzdem ist mir eine Sache aufgefallen. Und das habe ich mal einmal irgendwo im Fernsehen oder bei YouTube gesehen. So eine kurze Reportage über den. Wie dieser Typ diszipliniert ist. Er ist 38 Jahre alt und ist immer noch auf einem Top-Level, spielt. Der hat noch bis letztes Jahr in England gespielt, jetzt hat er gewechselt nach Saudi-Arabien, macht ein bisschen Knete noch die letzten zwei Jahre, aber er hat sich bis ins hohe Alter eines Sportlers auf einem Top-Level gehalten. Und das kommt nicht von ungefähr, das kommt nicht aus seinem Talent. Und der Typ, als er bei Real Madrid war, der war der Erste immer morgens auf dem Platz und der hat noch um 10 Uhr abends seine Freistöße geübt und geschossen, wo die ganzen anderen Spieler schon längst irgendwo zu Hause waren, hat der immer noch trainiert und das war sein Antrieb. Der wollte immer sich auf dem Top-Level halten und der passt auf seine Ernährung auf, er macht täglich sein Fitness und so weiter, das lässt er nie aus und er hält sich knallhart an seine eigenen Vorgaben, die er sich selbst gestellt hat. Eine ganz krasse innere Disziplin hat dieser Typ. Und Paul Pogba, das ist ein französischer Nationalspieler, der hat mal gesagt, ja, wir sind ja alle Profis und hatten Ibrahimovic erwähnt und so weiter, so auch andere Topspieler, aber er sagt, aber Cristiano ist eine ganz andere Nummer. Und solche Leute können uns auch ein Beispiel sein. Spielt keine Rolle, ob sie jetzt in der Welt sind und keine Christen. Das Prinzip ist das Gleiche. Das können wir Christen bei uns anwenden in unserem Leben. Wir wollen ja Gott näher kommen. Je näher wir an Gott sind, desto ähnlicher werden wir ihm. Jesus sagt, ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist eine ganz schön anspruchsvolle Unternehmung, sage ich euch. Wie willst du das erreichen? Ich glaube auch nicht, dass wir das jemals erreichen können, dass wir so vollkommen sind wie Gott, aus unserer Kraft sowieso nicht. Gott ist uns gnädig. Und Gott segnet, wenn er sieht, dass du dich disziplinierst, segnet er das. Das ist der Unterschied. Und dennoch glaube ich nicht, dass wir es schaffen, aber ich will und ich höre nicht auf, diesem Ziel hinterherzulaufen, so zu sein wie mein Erlöser. Was ist der Wille Gottes eigentlich für unser Leben? Wir können ja sagen, wir beten ja im Vater unser, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Was ist aber der Wille Gottes konkret, wenn du jetzt irgendwo vor einer Entscheidung in deinem Leben stehst und betest und weißt du hundertprozentig, wenn du den Weg einschließt, dass das der Wille Gottes war für dein Leben? Oft wissen wir es nicht. Wir beten und hoffen und gehen weiter und hoffen, dass das der Wille Gottes ist, dass wir den Weg nicht verfehlen. Aber wir gehen vorwärts, aber verstehen tun wir rückwärts. Das ist halt so bei uns Menschen, auch bei uns Christen. Und wir wissen es meistens nicht, was der Wille Gottes ist, konkret bei einer Sache. Meistens nicht. Aber bei einer Sache wissen wir es genau, weil uns die Schrift das offenbart. In 1. Thessalonicher 4, Verse 3 bis 4 steht Folgendes. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Es steht geschrieben, da brauchen wir nicht diskutieren, ob das der Wille Gottes ist oder nicht. Dass wir uns heiligen für den Vater. Das ist sein Wille. Und dazu gehört, dass ihr euch von, und Folgendes steht, dazu gehört, dass ihr euch vor aller sexuellen Sünde fernhaltet. Jeder von euch muss lernen, Herr über seine Triebe zu sein, denn euer Leben gehört Gott. Und die Menschen sollen Achtung vor euch haben. Oder anders übersetzt, damit sie an euch ein Beispiel haben. Dass wir uns von allem fernhalten, was uns von Gott abbringt, was diese Beziehung stört. Wie hieß es in der Definition, mit aller Kraft allen dem entgegenzuwirken, was vom Ziel ablenkt? Definition innere Disziplin. Heiligung heißt Absonderung. Sich vor all dem absondern, was deine Beziehung zu Jesus beeinträchtigt. Und du wirst am besten wissen, was das in deinem Leben ist. Ich weiß am besten für mich, was das in meinem Leben ist. In manchen Segmenten meines Lebens, was mich beeinträchtigt. Und Paulus schreibt hier Folgendes über das christliche Leben. Wisst ihr nicht, die im Stadion laufen, die laufen alle, aber nur einer empfängt den Siegespreis. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Und das ist das christliche Leben nach der Rettung. Die Rettung ist vollkommen aus Gnade nur. Aber danach ist das Marathon. Und er sagt, lauft, 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 damit ihr den Preis erlangt. Es ist ein Marathon. Wir haben ja vorhin im Lied gesungen, im letzten Lied, ich laufe und ich laufe und ich laufe zu Gott und ich höre nicht auf und ich falle und ich stehe wieder auf und ich laufe weiter. So übst du und lernst du Disziplin. Du wirst fallen, aber steh wieder auf, rappel dich wieder auf. Gott hilft dir. Er sieht dich, er weiß, wie er uns geschaffen hat. Dass wir schwach sind. Wir sind nur ein Hauch. Es steht geschrieben in der Bibel, wenn alle Söhne des Menschen sich auf die Waage stellen, die sind nur ein Hauch. Das sind wir. Er weiß, wie er uns geschaffen hat. Und er wird uns helfen. Aber er braucht auch deine Mitwirkung. In Römer 8, Vers 13 steht es, wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Und das ist die Disziplin. Immer wieder zu kämpfen, immer wieder die alten Verhaltensweisen, die uns von Weg Gottes abbringen wollen, immer wieder töten, immer wieder diese Verhaltensweisen mit der Hilfe Gottes töten. Und Gott hilft uns dabei, uns zu disziplinieren. Weil Satan möchte nicht, dass du Gott nahe kommst. Dann wirst du ihm gefährlich. Am besten ist, wenn du maximal sonntags zum Gottesdienst kommst und dich mal hinsetzt und sagst, ja Herr, aber mehr Zeit habe ich für dich nicht. Stunde reicht in der Woche. Dann bist du okay, für den Satan bist du dann super. Dann bist du ihm nicht gefährlich. Und dass du auf der Arbeit oder irgendwo von Jesus erzählst oder so, das kommt ja gar nicht in Frage. So bist du super für den Satan als Christ. Aber das ist kein christliches Leben. Besser ist ein geduldiger Mensch als ein Kriegsheld, steht in Sprüche 16, 32. Ein geduldiger Mensch ist besser als ein Kriegsheld. Wenn du Geduld hast, wer sich selbst beherrscht, ist größer als der Eroberer ganzer Städte. Dieser Vers hat so viel Kraft. Wenn du dich selbst beherrschen kannst, bist du größer als jeder Held, als jeder Kriegsheld, als jeder General, der so viel auf dem Kasten hat. Wenn du dich beherrschen kannst, sagt das Wort Gottes. Und deswegen ist die innere Disziplin oder die Selbstdisziplin, das heißt, gehorsam gegenüber Gott sein und seinen Prinzipien und sie auch anwenden. Und die Israeliten haben ja in 5. Mose von Gott was empfangen, 5. Mose 28, da geht es halt um Saat und Ernte. Ja, Gott hat ihnen gesagt, heute stelle ich vor dich Fluch und Segen, Leben und Tod. Was willst du haben? Du entscheidest dich selbst. Saat und Ernte. Wenn du gehorsam bist, wirst du gesegnet sein. Wenn du das nicht willst, wirst du Fluch ernten. Gott sagt, heute stelle ich das, such dir was aus. Und ich rate dir, nimm das Gute, sagt Gott. Und deswegen greift das, bis heute greift das. Wie ist es mit uns Christen eigentlich? Ist die Gnade die Rechtfertigung für jeden erdenklichen Lebensstil als Christ? Ist das so, dass du sagst, ich bin errettet, Gnade ist ein endloses Meer. Egal was passiert, spielt keine Rolle. Kannst machen, was du willst. Gott liebt dich, bist errettet, spielt keine Rolle. Ich glaube nicht. In Hebräer 12, 6, 7 steht Folgendes. Den, wen der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge. Jeden, den er als seinen Sohn annimmt, lässt er auch seine strafende Hand spüren. Hört sich hart an erstmal. Wenn ihr also Nöte durchmachen müsst, dann seht darin Gottes Absicht, euch zu erziehen. Er macht es mit euch wie ein Vater mit seinen Kindern. Oder gibt es einen Sohn, der von seinem Vater nicht mit strenger Hand erzogen wird? Also in der heutigen Zeit wahrscheinlich schon. Das driftet immer mehr ab hier, die Gesellschaft, wo es, keine Ahnung, anti-autoritären Erziehungsstil gibt und die Kinder können machen, was sie wollen. Und dann in der heutigen Zeit, also das wäre undenkbar. Deswegen sagt Paulus, oder gibt es irgendwo einen Sohn, der von seinem Vater nicht mit strenger Hand entzogen wird? Das war ja das Normalste von der Welt, dass man seine Kinder erzieht. Also mir ist es egal, was die Kinder meines Nachbarn machen. Also dafür bin ich nicht zuständig. Aber was meine Kinder machen, ist mir nicht egal. Ich möchte, dass meine Kinder sich gut benehmen in der Schule, in der Gemeinde, mit ihren Freunden, wenn sie fremden Menschen begegnen, dass sie grüßen und dass sie allgemein zu vernünftigen Menschen erzogen werden. Und daran setzen wir alles als Eltern, ich und meine Frau. Und da ist es mir nicht egal, was meine Kinder machen. Und wenn sie ungehorsam sind oder Blödsinn machen, dann muss es auch Konsequenzen geben. Also ich kann euch sagen, Nintendo-Verbot wirkt ganz gut. Kann ich euch sagen. Aber anscheinend gibt es immer mehr Eltern, denen es egal ist, wo die Kinder machen können, was sie wollen und daddeln, weiß ich nicht, von morgens bis abends 10, 12 Stunden pro Tag am Handy und spielt keine Rolle, müssen nichts machen. Also bei unserer mittleren Tochter, bei der zweitältesten, ihre Freundinnen wundern sich, dass sie immer zu Hause mithelfen muss, dass sie mal Spülmaschinen ausräumen muss. Oh, Rebecca muss ja arbeiten, heißt das. Da frage ich mich, was läuft bei euch zu Hause schief? Wie sollen aus diesen Kindern verantwortliche Mitbürger heranwachsen, die irgendwo Verantwortung übernehmen, wenn sie nichts machen müssen zu Hause? Schon als Teenager, als kleine Kinder sowieso nicht. Und wie soll das funktionieren? Und deswegen sagt Paulus zu Recht, gibt es irgendwo einen Sohn oder eine Tochter, die von ihren Eltern nicht mit strenger Hand erzogen wird? Also wir waren mal bei meiner Cousine von mir und da waren wir eingeladen zu Besuch und waren wir da und der Sohn, der war damals so 4, 5 oder so. Und es war echt ein Unding. Da saßen wir und der hat sich benommen wie die Axt im Walde da zu Hause. Der hat irgendwie einen alten Bügeleisen ausgemustert und so, der schon kaputt war, hat er so als Spielzeug gehabt. Der hat das so wie als Handwerker, Stichsäge, so hat er so, hat er gesagt, das ist meine Stichsäge. Da waren wir da bei denen, die haben ja so ein großes Wohnzimmer mit einer offenen Küche. Da hat der Kleine die Stichsäge so genommen, hat die dann über den ganzen Raum weggefeuert, die ist da geflogen und ist gegen die Küche geknallt. Und der Vater sagt, oh mein Sohn, warum machst du das? Nee. Und dann ist er auf den Fernseher geklettert, der Typ. Beim nächsten Mal, als wir da waren, hat er uns einen Schokoriegel ins Kaffee geschmissen. Wir mussten, am Ende mussten wir ja alles, was auf dem Tisch war, irgendwo hochstellen, weil der sich nicht benehmen konnte. Und die Mutter sagt, oh mein Kind, was machst du da? Da gab es keine Konsequenzen, nichts. Ich bin da in eine Schockstarre verfallen. Ich dachte, ich kipp gleich vom Stuhl. Ja. Gibt es da irgendwo einen Sohn, der nicht von seinem Vater mit strenger Hand erzogen wird? Manchmal muss eben auch die äußere Disziplin angewendet werden. In Sprüche 3,12 heißt es, mein Sohn, verwirf die Zucht des Herrn nicht und sei nicht unwillig, wenn er dich zurechtweist. Zucht und Ordnung, sage ich euch nur. Das ist heute ein unpopuläres Wort. Ich sage es trotzdem. Es steht in der Bibel geschrieben, verwirf nicht die Zucht des Herrn und sei nicht unwillig, wenn er dich zurechtweist. Warum macht er das? In Sprüche 3,2 heißt es, mein Sohn, vergiss meine Lehre nicht und dein Herz bewahre meine Gebote, denn sie werden dir die Tage und Jahre deines Lebens vermehren und dir reichlich Wohlergehen bringen. Was sehe ich da? Ich sehe da ein liebendes Vaterherz. Mein Sohn, sagt er, mein Kind, vergiss meine Lehre nicht und dein Herz bewahre meine Gebote. Ich will dich doch segnen. Aber ich kann von meinen Prinzipien nicht abweichen. Gott weicht von seinen Prinzipien nicht ab, für niemanden. Auch für uns Christen nicht. Er möchte uns doch das Gute für unser Leben, er möchte uns segnen. Aber ich selbst bin die größte Bremse in der Beziehung zwischen mir und Jesus. Ich kann mich aber entscheiden, auch ein Beschleuniger zu sein. Aber auch Bremse. Also von Gott hängt es nicht ab. Kommen wir zum Beispiel Jesus. Wir blicken mal vorher ins Alte Testament. Und da gab es, Gott beschreibt in 4. Mose 6, wenn sich jemand für Gott absondern will, wenn jemand ein Gelübde ablegen will, wenn jemand sich Gott weihen will, da gab es Nazirea, das Nazireatum. Und da gab es halt Vorgaben, was Nazirea sein muss, wie er sich verhalten soll. Er durfte nichts Alkoholisches trinken, er durfte sogar keine Trauben essen. Sein Haar sollte lang wachsen, er sollte sich dem Herrn komplett weihen. Er durfte keinen Toten berühren, um sich nicht zu verunreinigen. Und selbst wenn irgendjemand nachts neben ihm sterben sollte im Bett, dann wäre er unrein geworden und müsste dann wieder vom Neuen dieses Gelübde anfangen. Und die tiefe geistliche Bedeutung dieses Nazireatums ist die restlose und völlige Hingabe dem Herrn. Nazirea war jemand, der Gott geweiht ist, aber freiwillig. Es gibt drei Leute insgesamt in der Bibel, von denen wir wissen, dass sie Nazirea waren. Einmal Samuel, einmal Simson und Johannes der Täufer war auch eine Art Nazirea. Die haben sich Gott freiwillig geweiht. Wobei bei Samuel ihn seine Mutter zum Herrn gesagt hat, ich werde dir diesen Jungen geben, wenn du mir einen Jungen schenkst, werde ich ihn dir geben, Herr, dass er dir sein Leben lang dient. Was für eine starke Geschichte. Ich will ihn gar nicht für mich behalten, Herr. Ich gebe ihn dir. Das, was du mir gegeben hast, gebe ich dir zurück, Herr. Alles. Nicht 10%, alles, Herr. Mein Kind. Ich gebe dir alles wieder zurück. Wir sollten alle danach trachten, eine Art neutestamentlicher Nazirea zu sein. Und die Erfüllung dieses Nazireatums, die vollkommene Erfüllung ist Jesus selbst. Er war komplett abgesondert für seinen Vater. Sein Leben war die Erfüllung davon. Wie war Jesus denn? Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tode. Bis zum Tode am Kreuz, heißt es in Philipper 2,8. Darum konnte Gott ihn gebrauchen. Nur mit Gehorsam kann Gott was anfangen. Deswegen konnte er ihn für die Mission Errettung auf dieser Erde gebrauchen. Wenn wir uns Jesus ansehen, bevor er seinen Dienst angefangen hat, ist er 40 Tage in die Wüste fasten gegangen und er wurde geprüft. Der Satan kam zu ihm, als er schon ganz hungrig war und meinte, da sind noch Steine, veränder sie doch in Brot. Tu doch, dass sie zu Brot werden, du bist doch hungrig. Er wurde getestet in seinem schwächsten Moment. Er musste aber diese Prüfungen erstmal bestehen. Und wir lesen, er kam nach Galiläa in der Kraft des Heiligen Geistes zurück. Erst nach dieser Prüfung, erst nach dieser Gehorsamsprüfung, nach dieser Disziplinprüfung, kam er in der Kraft Gottes zurück nach Galiläa. Erst ab da wirkte Gott. Je mehr Disziplin in deinem Leben, je mehr Gehorsam in deinem Leben gegenüber Gott und seinen Prinzipien, desto mehr Kraft Gottes. Das sind Gottes Prinzipien. Wir können es nachlesen in der Bibel. Erst nach dem Fasten, nach den ganzen Prüfungen kam Jesus in der Kraft des Heiligen Geistes zurück. Und er war gehorsam. Und die Disziplin war das, was Jesus zum Kreuz geführt hat. Was hat er uns bezüglich dessen zu sagen? Jesus sagt Folgendes, Matthäus 7, 26 bis 27. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und Wassermassen heranfluten, und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Er sagt, wenn ihr meine Worte hört, lasst aber nur leere Worte in euch bleiben, dann seid ihr törichte Menschen. Es gibt keine Kraft Gottes in euch. Gott wirkt durch euch nicht. Ihr baut ein Haus auf Sand. Wenn du aber diese Worte hörst und sie in die Tat umsetzt, das ist die Disziplin, diese Worte in die Tat umsetzen, dann baust du ein Haus auf dem Felsen und der Felsen ist Jesus selbst. Dann wird nichts dieses Haus umstürzen können. Keine Fluten, keine Stürme. Aber dazu braucht es eben diese Disziplin. Und Jesus sagt auch Folgendes, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Fällt euch auf, dass es in diesem Vers, in diesem Satz, Johannes 15, 14, da ist es niedergeschrieben, fällt euch auf, dass es ein kleines Wort wenn gibt. Er sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr das tut, was ich euch gebiete. Wir singen das leicht, ja, Jesus ist mein Freund, Jesus ist mein Freund. Ja, tue ich auch seinen Willen, halte ich auch seine Worte? Mache ich das? Liebe Geschwister, ich bin so oft zum Herrn gegangen, habe mich hingekniet und habe gesagt, Herr, ich bin ein Lügner, Herr. Ich verkündige, ich bin dein Freund, aber was sagen meine Werke? Was erzählt mein Leben? Oft nicht das, was ich erzähle, Herr. Vergib mir, Herr. Heuchler. Ich habe gesagt, Herr, vergib mir, dass ich oft so ein Heuchler war. Stark mit den Worten, aber wo sind die Werke? Jeder muss sich diese Frage stellen. Baue ich ein Haus auf Sand oder auf dem Felsen? Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Die Freundschaft mit Jesus ist unumgänglich mit der Disziplin verbunden. Liebe Geschwister, ich predige heute zuallererst zu mir. Die Predigt ist vielleicht ein bisschen hart, es sind vielleicht harte Worte, aber ich predige zu mir und ich bin froh, dass ihr meinem Monolog beiwohnt. Wirklich. Ein Bruder sagte einmal Folgendes, bei uns in der alten Ebene noch, wo wir in der Podbielski-Straße waren, ein älterer Bruder kam nach vorne und hat einen geistlichen Eindruck gehabt. Und hat das prüfen lassen und dann haben sie ihm das Mikro gegeben und er sagte Folgendes. Heiligung geschieht durch Gehorsam. Das ist, als ob es gestern gewesen wäre. Das hat sich so eingebrannt in meinem Leben, dieses Wort. Heiligung geschieht durch Gehorsam. Wie eine Bombe ist das reingeplatzt. Ich werde es nie vergessen, solange ich lebe. Wisst ihr, wenn Gott durch Menschen spricht in euer Leben und dann weißt du, dass es vom Herrn. Und es brennt sich so rein in deinen Kopf, du vergisst es nie wieder. Woher nehme ich aber die Motivation und den Antrieb für diesen Gehorsam? Ja, jetzt bin ich halt Christ und muss die Gebote halten. Ja, bin jetzt halt da in der Kirche. Ja, eigentlich würde ich mal gerne einsaufen oder würde gerne das oder dies tun, aber ich kann jetzt nicht, bin halt Christ. Das ist so jämmerlich, wenn es wirklich so ist. Das ist so schlimm. Dann geh lieber, dann weiß ich nicht. Diese unermessliche Gnade Gottes, die uns zuteil geworden ist. Liebe Geschwister, das ist doch der Antrieb. Das ist doch die Motivation, aus Dankbarkeit uns zu disziplinieren, Gott näher zu kommen, eins mit ihm zu sein. Von seiner Herrlichkeit immer mehr teilhaben zu können. Das ist doch der Antrieb. Nicht, weil ich es muss, weil ich jetzt Christ bin und jetzt muss ich irgendwelche Gebote halten. Wenn ich das Leben Jesu betrachte, dann verliebe ich mich in seine Disziplin. dann möchte ich immer mehr so sein wie er. Jesus ruft uns auf, seine Jünger zu sein und nicht bloß Christen. Wisst ihr, dass der Begriff Christen, dass Jesus nie diesen Begriff benutzt hat? Er hat nie von Christen erzählt. War Jesus ein Christ? Stellt euch mal die Frage. Er war der Messias, er war der Retter, er war der Gesalbte. Der Begriff Christen entsteht erst in Antiochia, wo die Jünger das erste Mal Christen genannt wurden. Aber Jesus erzählt immer von seinen Jüngern. Er sagt, geht in die ganze Welt und verkündet, dass die gute Botschaft und macht alle Völker zu meinen Jüngern, sagt er. Zu meinen Jüngern sollte sie machen. Und Jünger, Jesu Jünger zu sein, hieß, seine Lebensweise anzunehmen. So zu sein wie sein Lehrer. Die Jünger, damals gab es Rabbis und Jünger. Und die Jünger sind dem Lehrer gefolgt, überall wo er hingegangen ist. Die sind sogar von zu Hause ausgezogen, sind bei dem Lehrer eingezogen. Sie haben seinen ganzen Lebensstil kopiert. Das hieß Jünger sein. Komplett wie sein Meister zu sein. In allem. Ihm in allem nachzuahmen. Deswegen sagt Jesus, werdet meine Jünger. Und wer mein Jünger sein will, sagt er, der muss mich mehr lieben als seine Frau, seinen Sohn, seinen Vater, seine Tochter. Ich bin an erster Stelle, sagt Jesus. Wenn ich nicht an erster Stelle bin, seid ihr meiner nicht würdig. Das heißt es, Jesu Jünger zu sein. Der soll sein Kreuz auf sich nehmen und ihm nachfolgen. Soll alles aufgeben. All seine Vorstellungen müssen über Bord geworfen werden von demjenigen, der sein Jünger sein will. Und muss seinen eigenen Willen unter Disziplin stellen. Der Jünger heißt, in Spanisch heißt Jünger Discípulo und in Englisch Disciple. Und dieses Wort bedeutet so viel wie der Disziplinierte. Das bedeutet, Jünger zu sein. Sich zu disziplinieren und Jesus nachzufolgen. Seinen Willen unter dem Willen Gottes zu stellen. Sich so weit zu disziplinieren. Das wünsche ich uns allen. Ich werde beten, dann kommen wir langsam zum Schluss. Herr, ich danke dir, dass du uns an der Hand nimmst, Herr, dass du uns so sehr liebst, Herr, dass du das Gute für uns vorbereitet hast, Herr, für deine Kinder. Ich bitte dich, Herr, dass du uns neue Kraft heute schenkst, dass wir uns disziplinieren und so sind wie du, dass wir danach trachten, so zu werden, wie du es bist, Jesus. Dass wir laufen und laufen und laufen, wie wir vorhin im Lied gesungen haben. Wir laufen zu dir, Jesus. Und wenn wir fallen, stehen wir wieder auf mit deiner Hilfe, Herr. Danke dir, Herr, dass du gnädig bist, dass deine liebende Hand uns immer wieder nach oben zieht, Herr. Dass du uns immer wieder zu dir ziehst, weil du uns liebst, Herr. Wir wollen, Herr, jeden Tag dir ähnlicher werden. Danke dir, Jesus. Amen.